Man liest immer, dass die Zeitungsbranche ja dann doch gute Gewinne einfährt, sich entwickelt, dass man den Strukturwandel eigentlich dann doch ganz gut im Griff hat. Leute kaufen iPads, lesen Zeitungen da, nehmen doppelt das E-Paper und die Papierzeitung und doch wollen sie Ausnahmeregelungen für ihre Branche erkämpfen. Haben teilweise auch Erfolge, eine Übergangsregelung, gerade bei den Zustellern, was den Mindestlohn anbelangt, aber das reicht ihnen nicht. Können Sie das für Menschen, die das nicht so nachvollziehen, vielleicht plausibel erklären? Was ist das Besondere an der Zeitungsbranche?
Zunächst einmal ist die Zeitungsbranche, was das Wirtschaftliche anbelangt, durchaus heterogen aufgestellt. Das heißt, es gibt in der Tat Verlagshäuser, die wirtschaftlich gut dastehen. Es gibt aber auch Häuser, die jeden Tag zu kämpfen haben. Wir haben beim Thema Mindestlohn eine Umfrage gestartet, schon relativ früh in der Branche, anonym, in anonymer Form. Wir haben abgefragt, was die wirtschaftlichen, die finanziellen Folgen wären, wenn der Mindestlohn mit 8,50 Euro käme. Nun muss man dabei bedenken, wenn wir von 8,50 Euro reden bei den Zustellern, sind es überwiegend Nettobeträge, das heißt 8,50 Euro netto, weil die Zusteller geringfügig Beschäftigte sind, die 8,50 Euro netto bekommen. Und hinzu kommen noch Zuschläge und auch die Sozialabgabe wird vollständig von den Verlagen übernommen. Wir haben also Kosten von rund 12 Euro pro Stunde. Wenn diese Kosten kämen, was würde das bedeuten für die Branche? Das haben wir abgefragt und es kam dabei heraus, dass eine Mehrbelastung von jährlich 220 Millionen Euro entstehen würde. Und das in einem rückläufigen Markt. Die Umsätze der Verlage sind dann einmal rückläufig. Die Zeitungsverlage erreichen zwar so viele Leser und Nutzer wie nie zuvor, aber dem steht diametral gegenüber die wirtschaftliche Situation, die einfach nicht zufriedenstellen kann. Und in dieser Situation geht der Staat hin, ergreift eine Maßnahme, in diesem Fall den Mindestlohn, bedenkt allerdings nicht, was das für Konsequenzen für die Verlagsbranche hat. Wir haben in einem langen Dialog mit Bundesarbeitsministerin Nahles die Situation erklärt und Frau Nahles ist am Ende zu der Erkenntnis gekommen, dass die Verlage nicht mal eben ein konjunkturelles Problem haben, sondern dass sie strukturelle Herausforderungen haben. Sie befinden sich in einem Transformationsprozess, der auch noch einige Jahre dauern wird. Und der Markt ist rückläufig. Das hat Frau Nahles bedacht, hat das gesehen. Und hat sich gesagt, sie will auf der einen Seite natürlich den Erwartungen der Zeitungszusteller entgegenkommen, auf der anderen Seite aber auch die Lage der Verlage berücksichtigen und hat aus dieser wirklich monatelangen Prüfung heraus vorgeschlagen, eine folgende Lösung. Die Zusteller sollen ab 1. Januar 2015 8,50 Euro bekommen und die Verlage bekommen dafür eine Übergangszeit von 5 Jahren, in der die Sozialabgabe reduziert wird, die Verlage ja bisher leisten. Das sind 28%. Die sollten reduziert werden auf 10. Das ist ein Modell, was schon existiert, nämlich bei den haushaltsnahen Dienstleistungen. Das ist nicht irgendetwas, was aus der Luft gegriffen wird, sondern das setzt man einfach auf ein bestehendes Modell auf. So, und wir haben uns einverstanden erklärt mit einem solchen Vorschlag, weil es einfach wirklich dem Bedarf aller Interessenten entgegengekommen ist. Und das ist aber letztendlich im Bundestag gescheitert, und zwar in letzter Minute. Da hat man diese Übergangszeit für die Verlage von 5 auf 2 Jahre gekürzt. Und wir sagen, das ist zu kurz. In 2 Jahren stehen wir genau vor dem Problem, dass die Branche dann eine Mehrbelastung von 220 Millionen Euro hat in einem rückläufigen Markt. Woher sollen die Verlage das wieder herholen, das Geld? Sie müssen das entweder refinanzieren aus dem Markt, das wird schwierig bis unmöglich. Das heißt, sie müssen im eigenen Haus sparen und das geht zulasten der Pressevielfalt. Und die Pressevielfalt, das ist genau der Punkt, nämlich die Pressefreiheit, die Verlage unterscheidet von anderen Branchen. Die Zeitungen haben, und das ist doch gesellschaftlicher Konsens, eine Funktion in einem demokratischen System. Und diese Funktion ist ihnen auch per Gesetz zugewiesen, ja, per Pressegesetz. Sie ist auch grundrechtlich geschützt. Und das ist eben das, was die Zeitungen ganz gravierend von anderen Branchen unterscheidet. Der Staat darf eben nicht hingehen und die Pressevielfalt gefährden, sondern er muss sich ganz im Gegenteil schützend vor die Presse stellen, so dass die Presse in der Lage ist, ihre Funktionen zu erfüllen. Und das ist der Punkt, an dem auch Bundesarbeitsministerin Nahles angesetzt hat und wo sie erkannt hat, in der Tat, hier ist ein besonderer Schutzbedarf und hier ist auch der Staat gefordert. Und hier kann der Staat nicht einfach so reingreifen, wie sich das die Regierung jetzt letztendlich vorgestellt hat. Und deshalb hat sie vorgeschlagen, eine 5-jährige Übergangsfrist, weil sie gesehen hat, da können die Verlage auch mit umgehen. Sie können sich dann darauf einstellen. Und in 5 Jahren sehen wir weiter, ob die Verlage zum Beispiel im Digitalen ihr Geschäft aufgebaut haben. Sie sind ja gerade dabei. Aber diese Zeit brauchen auch die Verlage. Und sie können diese Belastung in dieser Zeit einfach nicht mehr aus dem Markt herausholen.
Haben aber gerade, weil Sie die besondere Rolle der Presse für die Demokratie ansprechen, nicht auch sowas wie eine moralische Vorbildfunktion? Passt es, ein hochwertiges Qualitätsprodukt in den Briefkasten zu legen, wenn man auf der anderen Seite das Gefühl hat, hier ist so etwas wie Lohndumping im Spiel?
Also das mit dem Lohndumping sehe ich ehrlich gesagt anders. Wir reden hier von 8,50 Euro und zwar netto. Denn es geht um Minijobber. Die Zusteller sind überwiegend Minijobber. Die bekommen die 8,50 Euro netto. Und obendrauf zahlen die Verlage die Sozialabgaben. Ja, das sind 30,99, also knapp 31%, die Verlage für die Zeitungszusteller übernehmen. Und es kommen noch Zuschläge, Nachtzuschläge, Wegegeld und so weiter hinzu. Wir kommen pro Stunde, wenn man das umrechnet, auf ungefähr 12 Euro Belastung für die Verlage. Und da sehe ich es wirklich nicht als angemessen an, wenn man den Verlagen dann vorwerfen würde, das wären Dumpinglöhne. Der Durchschnitt momentan, ohne den Mindestlohn, liegt jetzt schon bei 6,50 Euro, aber noch einmal netto. Und das ist eigentlich das, was ein normaler Teilzeitbeschäftiger netto auch bekommt beim Mindestlohn, weil ihm Abzüge gemacht werden. Die werden bei den Zustellern nicht gemacht. Also ich lasse den Vorwurf schlichtweg schon rein rechnerisch nicht gelten.
Wie sieht es jetzt nun aus? Also 2 Jahre Übergangsregelung, sagen Sie, reicht Ihnen nicht. Was ist da jetzt noch an Möglichkeiten drin? Ist die Politik bereit, da sich nochmal neue Gedanken zu machen? Bekommen Sie Signale?
Ja, wir bekommen Signale nach dem Motto, man kann ja in 2 Jahren mal gucken, wie es ausschaut. Aber also so kann man ja nicht unternehmerisch planen. Dann wir werden natürlich genau hinschauen, wie die Verlage reagieren. Jetzt bekommen sie ja noch in den ersten 2 Jahren eben durch diese Sonderregelung bestimmte Vergünstigungen. Die werden sicherlich auch helfen. Aber in 2 Jahren greift ja der Mindestlohn, auch in der Höhe, wie ich es eben beschrieben habe, mit den 12 Euro Kosten. In 2 Jahren greift der Mindestlohn voll für die Verlage und sie müssen sich darauf vorbereiten. Die Verlage können ja nicht abwarten und sagen, ja, wir warten jetzt mal die 2 Jahre ab und dann gucken wir mal, dann müssen wir den Mindestlohn bezahlen, dann kommen die 220 Millionen eben oben drauf und dann schauen wir mal. So funktioniert es ja nicht, sondern sie müssen sich ja unternehmerisch und planerisch da vorbereiten. Und deshalb hatte Frau Nahles ja auch ganz bewusst eine 5-jährige Frist gesehen. Das war schon sehr durchdacht, was Frau Nahles gemacht hat. Und am Ende ist dann leider im Bundestag diese Frist verkürzt worden auf 2 Jahre. Und ja, das mag in diesen 2 Jahren sicherlich helfen, aber damit werden die Probleme ja nicht verändert.
Sie müssen jetzt also Zahlen liefern. Sie sind sozusagen auch ein bisschen in der Beweispflicht der Argumentation. 160.000 Zusteller abzufragen, das ist ja ein ungeheurer Verwaltungsakt und auch finanziell bestimmt nicht gerade billig.
In der Beweispflicht ist der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber erstellt ein Gesetz. Und der muss deutlich machen, dass dieses Gesetz für die Wirtschaft tragbar und in Ordnung ist. Deshalb muss der Gesetzgeber eine Folgenabschätzung machen. Das ist auch das, was der Normenkontrollrat beim Mindestlohn übrigens gerügt hat, weil die Bundesregierung das nicht gemacht hat, diese Folgenabschätzung. Also es ist nicht die Branche, die in der Beweispflicht steht, sondern es ist der Gesetzgeber. Es ist die Aufgabe der Branche, hier zu helfen, weil sie natürlich in der Lage sind, auch Zahlen zu erheben. Und das tun wir auch. Aber bitte, in der Beweispflicht ist der Gesetzgeber. Der darf nur Gesetze machen, oder sollte nur Gesetze machen, mit denen die Wirtschaft letztendlich auch zurechtkommt und nicht hinten runterfällt. So rum, denke ich mal, sind die Verhältnisse auch nicht anders.
Aber Sie müssen dann trotzdem dafür finanziell gerade stehen, oder habe ich das missverstanden?
Natürlich. Und wir werden auch die Daten erheben. bei unseren Mitgliedern. Wir werden schon sehen, welche Maßnahmen ergriffen werden, wie die Folgen sind, wo die Schwierigkeiten liegen. Genauso wie wir das ja im Vorfeld getan haben des Mindestlohns und gesagt haben, wenn der Mindestlohn so kommt, sind die Folgen da. Jetzt haben wir eine zweijährige Regelung. Das heißt, wir müssen neu erheben und gucken, wie schaut das aus in den ersten 2 Jahren und wie sieht es nach den 2 Jahren aus. Das ist klar. Diese Zahlen werden wir auch erheben, auch um der Politik an der Stelle sicherlich eine Entscheidungshilfe zu geben. Worauf wir jetzt natürlich verstärkt achten werden, ist, dass durch die Umsetzung des Gesetzes nicht noch weitere bürokratische Lasten auf die Verlage zukommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nach dem derzeitigen Gesetz, das Wortlaut, sind die Verlage gehalten, Beginn, Ende und Dauer der Zeitungszusteller zu dokumentieren, und zwar jeden Tag. Wir haben 160.000 Zusteller in Deutschland. Die arbeiten nicht im Verlagsgebäude, sondern die arbeiten kilometerweit weg draußen und verteilen die Zeitungen. So. Und das soll jetzt jeden Tag erfasst werden, wann sie anfangen, wann sie aufhören und wie lange sie arbeiten. Das können natürlich die Zusteller nur selber machen. Ja, wir können nicht 160.000 Kontrolleure hinterher schicken. Viele Zusteller sind nicht gewillt oder nicht in der Lage, das Ganze elektronisch zu machen. Das heißt, wir sind im Zweifel auch auf den Papierweg angewiesen. Und das würde bedeuten, bei 160.000 Zustellern jeden Tag eine Postkarte, jeden Tag 160.000 Postkarten. Auf die Woche bezogen sind das fast 1 Million Postkarten. Die müssen dann im Verlagshaus entsprechend bearbeitet und verarbeitet werden und für den Zoll aufbereitet werden. Dass das nicht praktikabel ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber der Gesetzeswortlaut ist momentan so. Und deshalb müsste es an dieser Stelle eine Durchführungsverordnung geben. Die Möglichkeit ist auch im Gesetz schon so verankert. Und wir werden stark darauf achten, dass dann solche bürokratischen Monster, die jetzt eigentlich angelegt sind im Gesetz, ich sag mal, da besänftigt werden und dass da wirklich praktikable Lösungen bei rumkommen.